Wenn Gott sein eigenes Volk richtet, erschüttert das unser Bild von einem liebevollen, geduldigen Gott. Doch gerade im Buch Hesekiel wird deutlich, dass Gottes Gericht nicht launisch ist, sondern aus seiner Eifersucht und Heiligkeit entspringt und voller Barmherzigkeit auf ein Ziel hinläuft. Wer die Bilder von abziehender Herrlichkeit, brennendem Feuer und zerstörter Stadt ernst nimmt, erkennt darin nicht nur die Geschichte Israels, sondern auch einen Spiegel für den Zustand vieler Christen und Gemeinden heute. Gottes Eifersucht auf seine Herrlichkeit und unsere verborgenen Götzen. Hesekiel wird im Geist in den Tempel geführt und sieht etwas, das kaum zusammenzupassen scheint. Im Haus des Herrn stehen Bilder von Götzen, eingraviert in die Wände, und über demselben Haus ist noch die Herrlichkeit des Gottes Israels zugegen. Es ist ein Moment höchster Spannung, die sichtbare Gegenwart Gottes und die verborgene Untreue seines Volkes in einem Raum. Dann beginnt ein stilles, aber unumkehrbares Geschehen. Die Herrlichkeit erhebt sich von dem Cherub, geht zur Schwelle des Hauses, entfernt sich von der Stadt und steht schließlich auf dem Berg östlich von Jerusalem, bevor sie entschwindet. So heißt es in Hesekiel 9:3, und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des Hauses hin. Schritt für Schritt macht Gott sichtbar, was sonst verborgen bleibt, er kann mitten unter Götzen nicht dauerhaft wohnen. Seine Herrlichkeit ist nicht ein dekorativer Glanz über unserer Frömmigkeit, sondern die Ausdrucksform seines Wesens. Und dieses Wesen ist eifersüchtig, ungeteilt, nicht verfügbar für jede beliebige Vermischung. Die Herrlichkeit des Herrn konnte die Bilder der Götzen nicht ertragen. Diese Bilder wurden reizende Bilder genannt, weil sie Gottes Eifersucht herausforderten. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott, er wird Götzen nicht dulden. Wegen der Götzen im Tempel zog sich die Herrlichkeit Gottes Schritt für Schritt zurück und verließ den Tempel, die Stadt und das Volk. Gerade darin liegt die Aktualität des Gesichts Hesekiels für die Gemeinde. Auch heute können Götzen mitten im Tempel stehen, während man das Gefühl hat, Gott sei doch noch da, erfolgreiche Strukturen, ein vertrautes Gemeindeleben, respektierte Dienste, eine theologisch saubere Lehre. All das kann wie ein religiöses Wandbild sein, das bewundert wird, während sich im Innern die Liebe zu Christus, die weiche, hörende Seite unseres Herzens, zurückzieht. Der Herr kann erlauben, dass Äußerlichkeiten bleiben, Aktivität, Programme, Werke, und doch zieht sich seine Herrlichkeit innerlich zurück. Man spürt es daran, dass der Geschmack von Christus abnimmt, Gebet wird pflichtig, Verkündigung korrekt, aber schwer, Gemeinschaft freundlich, aber flach. Im Licht Hesekiels bekommen solche Erfahrungen eine Deutung, nicht der Herr hat sich grundlos entzogen, sondern Götzen wurden im Herzen geduldet. Diese Götzen sind selten so grob wie die geschnitzten Bilder im Tempel. Sie tragen oft geistliche Namen, eine bestimmte Tradition, die unantastbar geworden ist, ein Dienst, mit dem wir uns identifizieren, als wäre er unsere Bedeutung, eine Lehrrichtung, die unser eigentlicher Halt wird, die heimliche Verehrung unserer geistlichen Leistung. Wenn etwas, und sei es noch so gut, den Platz einnimmt, an dem wir eigentlich den Herrn selbst genießen, dann steht ein Bild im Tempel. In Hesekiel 8:3 heißt es über den Ort, an den der Prophet geführt wird, wo der Standort des Götzenbildes der Eifersucht war, das zur Eifersucht reizt. Gottes Eifersucht ist keine Laune, sondern der Ausdruck seiner Liebe, er hat uns für sich erworben, um in uns zu wohnen, nicht um neben anderen Sicherheiten und Bindungen toleriert zu werden. Wo er eifersüchtig wird, zeigt er, dass er uns nicht verloren geben will. Die Konsequenz ist zugleich ernst und tröstlich. Ernst, weil Gott bereit ist, alles, woran wir uns festhalten, in Frage zu stellen, wenn es seiner Gegenwart im Wege steht. Das kann bedeuten, dass er eine vertraute Form des Gemeindelebens erschüttert, einen liebgewonnenen Dienst beschneidet oder eine Phase äußerlich sichtbaren Erfolgs beendet. Tröstlich, weil hinter diesem Gericht nicht Ablehnung steht, sondern das Verlangen, sein Volk wieder als Wohnung seiner Herrlichkeit zu gewinnen. Hesekiel 8:4 bezeugt, und siehe, dort war die Herrlichkeit des Gottes Israels, wie die Erscheinung, die ich im Tal gesehen hatte. Diese Herrlichkeit ist nicht für immer verschwunden, sie wartet darauf, wiederzukehren, wo Götzen weichen. Wo der Herr uns innerlich zeigt, was zwischen ihm und uns steht, beginnt kein hoffnungsloser Prozess der Selbstanklage, sondern ein Weg zurück in die Nähe des Gottes, der eifersüchtig liebt. In dieser Eifersucht liegt unsere Hoffnung, er gibt sich selbst und uns nicht mit einem Leben ab, in dem er nur Randfigur ist, sondern führt durch sein prüfendes Licht hindurch in eine erneuerte Gemeinschaft, in der seine Herrlichkeit wieder spürbar wird. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des Hauses hin. Und er rief dem mit Leinen bekleideten Mann zu, der das Schreibzeug eines Schreibers an seiner Hüfte hatte. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und nahm mich beim Haarschopf meines Kopfes. Und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich in Gesichten Gottes nach Jerusalem, an den Eingang des Tores des Inneren, das nach Norden weist, wo der Standort des Götzenbildes der Eifersucht war, das zur Eifersucht reizt. Wenn der Weggang der Herrlichkeit in Hesekiel uns heute trifft, lädt er zu einer stillen, aber tiefen Ehrlichkeit ein, wo haben gute, religiöse Dinge den Platz des lebendigen Herrn eingenommen? Gottes Eifersucht will uns nicht beschämen, sondern befreien, weg von inneren Bindungen an Leistung, Anerkennung oder Tradition, hin zu einem einfachen, unmittelbaren Vertrauen auf Christus. Wo er uns Götzen zeigt, ist das bereits ein Werk seiner Gnade, und wo wir ihm an diesen Punkten zustimmen, bereitet er den Boden, auf dem seine Herrlichkeit in unserem persönlichen Leben und in der Gemeinde neu aufgehen kann. Gottes Heiligkeit als brennendes Feuer gegen Schlacke und falsche Frömmigkeit. Wenn Gott in Hesekiel über sein Volk spricht, wählt er ein hartes Bild, Menschensohn, das Haus Israel ist für mich zu Schlacken geworden, sie alle sind Kupfer und Zinn und Eisen und Blei im Schmelzofen, Silberschlacken sind sie geworden. Schlacke ist nicht einfach nur Unrat, sondern verunreinigtes Metall, ein Material, das Wertvolles in sich trägt, aber so durchsetzt ist, dass es im Feuer geschmolzen werden muss. Gott sieht also in seinem Volk nicht nur Abfall, aber auch keinen ungetrübten Schatz. Er erkennt Berufung und Erwählung, aber auch Vermischung, die dem widerspricht, was er ist. In den Versen 20 bis 22 entfaltet er das Bild, das Volk wird wie Metall in den Ofen gelegt, der Zorn Gottes wird wie ein Feuer darunter angeblasen, bis die Schlacke sichtbar wird. Das ist ein erschütternder Gedanke, die Heiligkeit Gottes zeigt sich nicht nur im Abwenden von offensichtlicher Bosheit, sondern auch in seiner Weigerung, sich mit religiöser Verunreinigung abzufinden. Gottes Heiligkeit bedeutet, dass er abgesondert und geheiligt ist, im völligen Gegensatz zur Schlacke. Als Gottes Auserwählte, als Gottes auserwähltes Volk, sollte die Gemeinde reines Gold, reines Silber und ein reiner Schatz sein. Doch wie das Volk Israel zur Zeit Hesekiels ist die Gemeinde zu Schlacke geworden. Darum muss die Gemeinde, wie Israel, im Feuer geläutert werden. Dieses göttliche Feuer richtet sich daher nicht ausschließlich gegen offene Gottlosigkeit, sondern auch gegen ein Frömmigkeitsleben, das von außen korrekt aussieht und innerlich doch nicht von Gott selbst durchdrungen ist. In Hesekiel 22, 20 bis 22 heißt es, man Silber und Kupfer und Eisen und Blei und Zinn in einen Schmelzofen zusammentut, um Feuer darunter anzublasen, um es zu schmelzen. So werde ich euch in meinem Zorn und in meinem Grimm zusammentun und euch hineinlegen und schmelzen. Wie Silber im Ofen geschmolzen wird, so werdet ihr mitten in ihm geschmolzen werden. Unter diesem Blickwinkel bekommen unsere frommen Haltungen eine neue Schärfe, Liebe, die aus unserer natürlichen Sympathie entspringt, Demut, die in Wahrheit ein subtiler Stolz ist, Hingabe, die mehr von Ehrgeiz als von Christus bewegt wird, all das kann in Gottes Augen Schlacke sein. Es ist nicht nichts, aber es entspricht nicht der Heiligkeit, die er mit seinem Namen verbindet. Gottes Heiligkeit meint, dass er zu Gott hin abgesondert und mit Gott durchsättigt ist, und darum kann er sich mit keiner Vermischung zufrieden geben. Er sucht reines Gold und reines Silber, ein Sein und Tun, das von seinem Geist gewirkt und durch das Kreuz geläutert ist. Darum lässt er Situationen zu, in denen unsere Kraft, unsere Sanftmut, unsere Weisheit versagen. Der Ofen kann sich anfühlen wie überfordernde Umstände, lang anhaltende Spannungen in Beziehungen oder ein innerer Zusammenbruch unserer bisher tragenden Konzepte. In solchen Momenten zeigen sich nicht nur verborgene Sünden, sondern auch die Grenzen einer Frömmigkeit, die aus uns selbst schöpft. Was im Feuer bestehen bleibt, ist das, was Christus in uns gewirkt hat, der Gehorsam, der aus Vertrauen geboren ist, die Liebe, die aus seinem Herzen kommt. Die Hoffnung, die im Dunkel an seinen Verheißungen festhält. In diesem Licht wird auch Gottes Gericht zu einem Ausdruck von Treue. Wenn er in Hesekiel 14:21 ankündigt, denn so spricht der Herr, her, ja, wenn ich nun meine vier bösen Gerichte, Schwert und Hunger und böse Tiere und die Pest, gegen Jerusalem entsende, um aus ihm Menschen und Vieh auszurotten, dann geschieht dies nicht aus Lust am Verderben, sondern aus dem Willen, sein Volk von allem zu lösen, was es innerlich von ihm trennt. Später wird der Hebräerbrief diese Perspektive aufnehmen und sagen, dass Gott uns züchtigt, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Er brennt nicht, um zu vernichten, sondern um zu reinigen. Wer das erkennt, sieht in den eigenen Feuerzeiten nicht nur Strafe, sondern auch eine Gelegenheit, dass das Werk Christi tiefer in unser Sein hineinreicht. Menschensohn, das Haus Israel ist für mich zu Schlacken geworden, sie alle sind Kupfer und Zinn und Eisen und Blei im Schmelzofen, Silberschlacken sind sie geworden. Man Silber und Kupfer und Eisen und Blei und Zinn in einen Schmelzofen zusammentut, um Feuer darunter anzublasen, um es zu schmelzen, so werde ich euch in meinem Zorn und in meinem Grimm zusammentun und euch hineinlegen und schmelzen. Die Bilder vom Schmelzofen Hesekiels laden dazu ein, unsere Erfahrungen von Druck, Verlust und Entlarvung nicht nur als Widrigkeit zu sehen, sondern geistlich zu deuten. Gottes Heiligkeit entzieht uns nicht die Freude, sie öffnet einen Weg zu echter Freude, die nicht an unserer Leistung hängt. Dort, wo wir im Feuer entdecken, dass unsere frommen Ressourcen an ihr Ende kommen, ist der Raum frei, in dem Christus selbst unser Gold, unsere Kraft und unsere Güte wird. Das gibt einen leisen Trost mitten in jeder Läuterung, sie ist nicht das Zeichen, dass Gott uns verworfen hat, sondern dass er uns ernst nimmt, so ernst, dass er uns nicht in der Schlacke stehen lässt. Gericht als Weg zur Wiederherstellung, Gottes Barmherzigkeit und Christus als Hoffnung. Die Geschichte, die Hesekiel erzählt, ist auf den ersten Blick eine Abwärtsbewegung ohne Umkehr. Das gute Land geht verloren, Jerusalem wird geschlagen, die Wegführung nach Babel reißt das Volk aus seinem von Gott verheißenen Raum. Über diese Bewegung liegt die ernste Stimme Gottes, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich sie unter die Nationen versprenge und sie in die Länder zerstreue. Auch die Herrlichkeit Gottes verlässt den Tempel und stellt sich auf den Berg im Osten der Stadt, als Zeichen, dass Gott sein Haus nicht mehr bewohnt. In menschlicher Sicht scheint das Ende erreicht, kein Land, kein Haus, keine sichtbare Herrlichkeit, als sei der Bund zerbrochen. Doch gerade mitten in diesen Gerichten beginnt Gott, seinen Weg der Wiederherstellung zu zeichnen. In der geistlichen Erfahrung bedeutet es, das gute Land zu verlieren, den Genuss an Christus zu verlieren. Heute ist die große Mehrheit der Christen abgestumpft, zerstreut und hat keinen Genuss an Christus. Ein erster Strahl dieser Barmherzigkeit zeigt sich darin, dass Gott nicht schweigt. Er setzt Hesekiel als Wächter ein und sagt, Menschensohn, ich habe dich für das Haus Israel zum Wächter gegeben. Und hörst du ein Wort aus meinem Mund, so sollst du sie von mir verwarnen. Das Gericht ist nicht stumm, es wird begleitet von einem Wort, das aufrüttelt und zurückruft. Zugleich unterscheidet Gott inmitten des Gerichts, in Hesekiel 9:4 werden Männer mit einem Zeichen auf der Stirn markiert, die über die Gräuel in Jerusalem seufzen und stöhnen. Sie werden verschont, nicht weil sie vollkommen wären, sondern weil ihr Herz nicht mit der allgemeinen Verhärtung gegangen ist. Und er bewahrt einen Überrest, von dem es heißt, doch will ich einen Rest lassen, wenn ihr solche habt, die dem Schwert entkommen sind unter den Nationen, wenn ihr in die Länder zerstreut sein werdet. Diese kleinen Hinweise zeigen, Gottes Gericht schließt Barmherzigkeit nicht aus, sondern umschließt sie. Noch erstaunlicher ist, wie Gott sich selbst in die Zerstreuung hineinbindet. Zu den Weggeführten sagt er, ich habe sie fern unter den Nationen sein lassen, ja, ich habe sie in die Länder zerstreut und bin ihnen wenig zum Heiligtum geworden in den Ländern, wohin sie gekommen sind. Das Land ist verloren, der Tempel zerstört, und dennoch ist Gott selbst ihnen ein kleines Heiligtum geworden. Es ist, als würde er sagen, für eine Zeit werdet ihr nicht die volle äußere Gestalt meines Hauses haben, aber ich selbst werde mitten in eurer Gefangenschaft erfahrbar sein. Die Züchtigung schließt die Gegenwart Gottes nicht aus, sie verändert nur ihre Form. Aus dem Tempel, der als selbstverständlich hingenommen wurde, wird eine unmittelbare Gottesbegegnung in der Fremde, die wie ein Vorgeschmack auf das ist, was im neuen Bund in Christus dauerhaft werden soll. Auf diesem Hintergrund bekommen die Verheißungen über Christus im Buch Hesekiel eine besondere Tiefe. Wenn Gott sagt, und ich selbst werde von dem Wipfel der hohen Zeder nehmen und einsetzen, von dem obersten ihrer Triebe werde ich einen zarten abbrechen und werde ihn selber einpflanzen auf einem hohen und aufragenden Berg, dann spricht er in eine Situation hinein, in der die königliche Linie Davids scheinbar am Ende ist. Der zarte Trieb ist ein Bild auf den Christus, der aus einem abgeschnittenen Stamm hervorgeht, unscheinbar, verwundbar und doch von Gott selbst gepflanzt. Weiter heißt es, auf den hohen Berg Israels werde ich ihn pflanzen und er wird Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer herrlichen Zeder werden. Und unter ihr werden alle Vögel wohnen, alles, was Flügel hat, im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Was durch Gericht zerbrochen ist, findet in Christus eine neue Mitte, in der viele Heimat und Schutz finden. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich sie unter die Nationen versprenge und sie in die Länder zerstreue. Menschensohn, ich habe dich für das Haus Israel zum Wächter gegeben. Und hörst du ein Wort aus meinem Mund, so sollst du sie von mir verwarnen. Wenn ernsthafte Erschütterungen das persönliche Leben oder das Gemeindeleben treffen, müssen sie nicht als Beweis dienen, dass Gott uns endgültig verworfen hätte. Hesekiel öffnet den Blick dafür, dass Gott mitten im Gericht Wächter, Überrest und ein kleines Heiligtum schenkt und im Hintergrund auf Christus als unsere eigentliche Hoffnung hinarbeitet. Wo dieser Christus neu in den Mittelpunkt rückt, gewinnt auch das Schwere einen anderen Klang, es wird zum Werkzeug, mit dem Gott uns von Nebensächlichkeiten löst und uns in eine einfachere, tiefere Gemeinschaft mit seinem Sohn hineinführt. In dieser Perspektive darf Hoffnung wachsen, dass Gottes letztes Wort über seinem Volk und über uns nicht Zerstreuung, sondern Sammlung in Christus ist. Herr Jesus Christus, du heilige und eifersüchtige Herrlichkeit Gottes, danke, dass du dein Volk nicht aufgibst, sondern durch dein reinigendes Gericht alles wegnimmst, was zwischen uns und dir steht. Du siehst unsere sichtbaren und verborgenen Götzen, unsere Vermischung und unsere fleischliche Frömmigkeit, und doch begegnen wir in deinem Wort einer Barmherzigkeit, die uns nicht zerstört, sondern heimruft. Lass dein Licht auf unsere Herzen fallen, damit wir erkennen, wo deine Herrlichkeit zurückgewichen ist und wo wir uns mit Schlacke statt mit reinem Gold zufrieden gegeben haben. Wo wir zerstreut, innerlich gefangen oder geistlich ausgedörrt sind, sei du uns ein Heiligtum, das uns stärkt und sanft zurückführt in die volle Gemeinschaft mit dir. Du bist der zarte Zweig aus dem Haus Davids, den Menschen abgeschnitten haben, den Gott aber zur mächtigen Zeder erhöht hat, richte unsere Hoffnung neu allein auf dich als unser Zepter, unseren König und unser Horn des Heils. In allen persönlichen und gemeindlichen Erschütterungen, die du zulässt, schenke uns die Gnade, deine Liebe hinter deinem Gericht zu erkennen und deine Hand nicht abzuweisen. Bewahre einen treuen Überrest, der dein Reden hört, der sich von jedem Götzen abwendet und in deiner Gegenwart lebt, damit deine Herrlichkeit wieder sichtbar unter deinem Volk wohnt. Stärke die Müden, tröste die Zerbrochenen und entzünde in vielen Herzen eine frische Sehnsucht nach dir, bis du alles erneuert hast und wir in dir zur Ruhe kommen. Amen.